Ich werde dich schon kriegen, mein kleines Schätzchen, und deinen Hund auch. Aber zuerst höre ich diese zauberhafte Podcast-Folge mit dem knackigen Titel. Telekaddy!
Hallo, ich bin's, Kaddy aka Cold Mirror, und direkt wieder zu Beginn der Podcast-Aufnahme habe ich mir die Stimmbänder ruiniert. Aber es macht auch so viel Spaß. Verzeihung, es kommt ab und zu aus mir raus. Und zur Zeit dieser Podcast-Aufnahme ist es kurz vor Weihnachten und da möchte ich euch wieder ein schönes kleines Geschenk basteln. Aus Film-Fun-Facts, die sowas von nicht funny sind, und kuriosen Details, wie zum Beispiel hochtödliches Make-up, bei lebendigem Leib verbrennende Schauspieler oder Wackelpudding-Pferde. Es ist keine Kinderserie wie sonst, sondern komm, weil Weihnachten ist, ist es so ein gemütlicher Fantasy-Feel-Good-Film, den ich als Kind rauf und runter hin und her geguckt habe, bis das Band der VHS-Kassette völlig zerschlissen war. Es ist The Wizard of Oz, der Zauberer von Oz. Erschien im Jahre 1939 in den USA. In Deutschland gab es den Film kriegsbedingt erst 1951 und da hieß er noch Das zauberhafte Land. Auch wenn der Film schon über 85 Jahre auf dem Buckel hat, ist das Thema zurzeit in aller Munde, weil der zweite Teil vom Musical-Film Wicked draußen ist. Das ist die erfolgreichste Musical-Verfilmung aller Zeiten. Das Broadway-Musical erfreut sich riesen Beliebtheit. Aber ich muss es jetzt zugeben, ich bin kein Musical-Fan. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Leute in Filmen anfangen zu singen, reißt mich das aus der Immersion. Wieso tanzen denn jetzt alle? Wieso kennen jetzt alle den Text? Wann haben die das geübt? Das ist verstörend für mich. Trotzdem mag ich den Film Der Zauberer von Oz, in dem auch gesungen wird. Ich wollte unbedingt einen Podcast-Teil darüber machen, aber was da für Bullshittery hinter den Kulissen passiert ist, ist noch tausendmal verstörender für mich als der Gesang. Und für euch könnte es vielleicht auch verstörend sein, schon mal eine kleine Warnung vorweg, das Thema Suizid kommt auch vor. Es geht in dem Film um ein Mädchen namens Dorothy und ihren Hund Toto, die durch einen Wirbelsturm in ein zauberhaftes Land geweht werden und beim Versuch wieder nach Hause zu gelangen ein Abenteuer mit einer bösen Hexe erleben und dabei Freundschaft schließen mit einer Vogelscheuche, einem Zinnmann und einem Löwen. Hat nichts mit Weihnachten oder Winter zu tun, aber es kommt zumindest einmal Schnee im Film vor. Schon mal vorweg ein kleiner gar nicht funny Fun Fact. Es war furchtbar krebserregender Schnee. Und das war nicht mal das Schlimmste! Ich wage mal zu behaupten, dass dies nicht nur der älteste Film ist, den ich je behandelt habe und behandeln werde, sondern auch der Film mit den meisten abgefuckten, absolut gar nicht Fun Facts, die mir je untergekommen sind. Und je mehr ich über diesen Feel-Good-Film erfahre, desto schlimmer wird's und desto weniger am Good-Feelen bin ich. Und ich will euch nun an diesem Leid teilhaben lassen. Viel Vergnügen. Dorothy Gale kommt mit ihrem Hund, dem Terrier Toto, nach Hause gerannt. Sie ist ein kleines Mädchen mit geflochtenen Zöpfen und blauem Kleidchen. Und dass das Kleid blau ist, sehen wir am Anfang gar nicht, denn die ersten 20 Minuten des Films sind in schwarz-weiß, beziehungsweise in so bräunlich eingetönten Sepia-Farben. Und gespielt wurde die kleine Dorothy von der damals 16-jährigen kleinen Judy Garland. Selbst als sie erwachsen war, war die Judy nur 1,50 groß, war eine kleine Frau, hat gut gepasst für die Rolle des Mädchens. Und hier ist auch schon ein weiterer Fun-Fact. Die Story vom Film Der Zauberer von Oz basiert vage auf dem Kinderbuch The Wonderful Wizard of Oz vom amerikanischen Autor L. Frank Baum, erschien im Jahre 1900. Das stand bei allen Kindern in den USA im Bücherregal, ist damals jeder mit aufgewachsen und in dem Buch ist die Figur Dorothy eher so um die 10 Jahre alt. Ursprünglich wollte man für den Film Shirley Temple casten, die in den 30ern allseits beliebter Kinderstar war, 11 Jahre alt, sie hätte perfekt auf die Rolle gepasst. Sie war auch ein großer Fan von dem Buch, aber sie gehörte quasi einem anderen Studio, 20th Century Fox, aber der Film Zauberer von Oz wurde von MGM, aka Metro-Goldwyn-Mayer gemacht und die Schauspieler wurden damals ernsthaft wie Besitzgüter gehandelt. So nach dem Motto, hier, du bekommst den Super-Rare-Glitzer-Effekt-Schauspieler von mir und ich krieg dafür deine Aqua-Refraktor- und Lava-Effekt-Schauspieler, ja? Und dann ist einer der Lava-Schauspieler gestorben und der Deal kam nicht zustande. Und daher ging die Rolle dann an Judy Garland, die vor allem durch ihre Singstimme überzeugt hat. Das Problem war, die Judy hatte mit ihren 16 Jahren dann aber schon, naja, weibliche Rundungen und die haben gestört. Sie sollte ja ein kleines 10-jähriges Kind darstellen. Und darum musste sie die ganze Zeit beim Drehen Korsett tragen, damit man die Titties nicht so sieht. Und sie wurde auf Diät gesetzt, obwohl sie nicht mal übergewichtig war, vielleicht damit sie zierlich-kindlich bleibt. Und diese Diät bestand aus Hühnerbrühe, schwarzem Kaffee und 80 Zigaretten am Tag. Vollkommen normal für die 30er Jahre. Damit sie auch ja keinen Hunger entwickelt, gab es noch ein paar Appetitzyklerpillen. Und damit sie bei der Arbeit nicht zusammenklappt, gab es ein paar Aufputschmittel. Dann konnte sie aber nicht schlafen, da gab es nochmal Schlafmittel dazu. Und das monatelang. Eigentlich hat sie sich nur von Pillen ernährt. Und da ist es kein Wunder, dass sie, obwohl sie ein Riesentalent Talent hatte und später im Leben noch erfolgreiche Sängerin geworden ist, stark tablettenabhängig wurde, zweimal versucht hat, sich umzubringen und dann mit nur 47 Jahren an einer Überdosis Schlafmittel gestorben ist. Hey, ist das nicht ein Fun Fact? Und es ist noch viel mehr Scheiße in ihrem Privatleben passiert. Das war jetzt nur angerissen, aber das musste mal erwähnt werden. Ich meine, es waren damals andere Zeiten. Drogen, Alkoholismus, Rauchen wie ein Schlot. Man kann sich darüber streiten, ob das damals in den 30er Jahren in Hollywood ganz normal war, aber es hat der Judy auf jeden Fall nicht gut getan. Okay, das war genug Fun, jetzt geht's weiter mit dem Film. Dorothy und Toto rennen nach Hause. Und sie lebt bei ihrer Tante Emmy und ihrem Onkel Henry auf einer Farm in Kansas. So nennt sie es in der deutschen Synchro. Ich werde willkürlich im Laufe dieses Podcasts zwischen Kansas und Kansas hin und her switchen. Der Film ist, was die Aussprache angeht, kein gutes Vorbild. Zählt, wie oft ich es falsch ausspreche. Vielleicht liegt es an den Sepiafarben, aber man könnte mir erzählen, das hier ist der Beginn eines deprimierenden Weltuntergang-Dystopie-Films, wo Atombomben alles Leben ausgelöscht haben und die Strahlung langsam alles, was überlebt, dahin rafft. Ich würde es glauben. Kansas ist postapokalyptisch hässlich, tot und staubig. Weit und breit gibt es keinen einzigen Baum. Der Himmel ist konstant bewölkt. Es gibt keine gepflasterte Straße, sondern nur so einen Dreckweg. Alles, was an Natur um die Farm herum existiert, sind blätterlose Büschel und Farmland mit von der Sonne verbranntem Gras, soweit das Auge reicht. Das ist die Welt von Dorothy. Und so sad diese Welt auch ist, so weit und trostlos wie das Land erscheint, das Faszinierende daran ist, es ist gemalt. Diese weite Prärie von Kansas im Hintergrund ist nicht echt. Die waren beim Dreh nicht mal in der Nähe von Kansas. Das sind alles Innenaufnahmen, die in den MGM-Studios in L.A. gemacht wurden. Dorothys Weg nach Hause, Innenaufnahmen. Farmland, Innenaufnahmen. Alles, der ganze Film. Und alle Studiokulissen sind ergänzt durch gemalte Hintergründe, um die Illusion von Weite zu erzeugen. Und auch nach 85 Jahren funktioniert diese Illusion wunderbar. Dorothy ist ganz aufgebracht, weil ihr Hund Toto die Katze der Nachbarin geärgert hat und diese will nun, dass Toto weggenommen wird. Tante und Onkel haben aber keine Zeit für ihr wirres Geplapper, sie haben wichtigere Probleme. Sie sind am Küken sortieren, weil der Brutapparat kaputt ist und sie rechnen damit, dass viele Küken sterben werden. Die auf der Farm helfenden Landarbeiter namens Hickory, Zeke und Hank, der nicht aussieht wie ein Hank, sondern wie ein Twink, sind auch nur semi-interessiert an ihren Problemen. Und Hank meint, Dorothy, geh einfach nicht mit deinem Hund bei der Nachbarin vorbei, dann jagt er auch nicht der Katze nach. Gebrauch doch bitte einmal in deinem Leben deinen Verstand. Du hast doch kein Stroh im Kopf. Foreshadowing. Tante Emmy kommt und meckert alle an, dass sie gefälligst wieder an die Arbeit gehen sollen. Und hier ist direkt ein winziges Detail, was mich minimal aufregt. Die Tante reicht ihnen eine Schüssel mit Essen und sagt, hier, mit leerem Magen kann man nicht arbeiten. Was echt eine beschissene Äußerung ist, wenn die Hauptdarstellerin gerade eine Hühnerbrühe mit Zigarettendiät macht. Und dann sagt Hank, fein, Krapfen. Und ich wusste als Kind nicht, was Krapfen bedeutet. Das sagt man in Norddeutschland nicht. Und aus irgendeinem Grund hat mein kindliches Gehirn dann logisch geschlussfolgert, Scheiße, Tante Emmy hat original die Küken von eben in die Fritteuse geworfen. Sie hat doch gesagt, die sterben alle. Das Essen in der Schüssel sieht aus wie übergroße Chicken Nuggets. Und auf Englisch sagt Tante Emmy, es sind Crullers. Also eigentlich ist es ein süßes, frittiertes Gebäckstück. Quasi der Vorgänger von Donuts. Hat auf Deutsch viele Namen, hier im Film ist es eben Krapfen. Das sagen wir im Norden nicht. Aber die Sache, die mich aufregt, ist, Dorothy beißt einmal ab, gibt Toto und kleinen Krümel und dann fängt sie an zu singen. Somewhere Over the Rainbow ist der erste Song in diesem Film. Ich hab's ja schon erwähnt, es ist eigentlich ein Musical-Film. Es ist ein Song über die Sehnsucht danach, dem schnöden Alltag zu entfliehen und in einer Welt hinter dem Regenbogen zu leben, wo Träume wahr werden. Es ist eins der bekanntesten Filmlieder, ich glaube, jeder hat es schon mal gehört und es diente auch ein bisschen als Inspiration für die LGBTQ-Regenbogenfahne. Es ist ein sehr schönes Lied, eins der wenigen, wo ich als Kind nur minimal irritiert war. Aber Dorothy fängt an zu singen und dann schmeißt sie den Krapfen, das Spritzkuchen-Gebäck-Chicken-Nugget-Ding, von dem sie einmal abgebissen hat, einfach weg. Oh, ich muss jetzt singen. Ich muss mich hier theatralisch an so einem Wagenrad festhalten und daran rumwippen. Da brauche ich beide Hände für. Ich kann jetzt nicht weiter essen. Und das hat mich immer so aufgeregt. Und heute noch mehr, weil ich ja weiß, dass dieser eine Biss Süßgebäck wahrscheinlich das einzig Nahrhafte war, was die Judy Garland an dem Drehtag essen durfte. Dorothy singt und träumt von einem Land hinter dem Regenbogen und ha, plötzlich kommt die Sonne raus und scheint durch die sonst so grauen Wolken und erfüllt alles mit immer noch grau-brauner Farbe. Es ist weiterhin ein Sepia-Farbenfilm. Und Dorothy kuschelt mit Toto, alles ist schön und zack, harter Schnitt, nächste Szene. Allein bei der Musik, die jetzt kommt, habe ich mich als Kind fast eingeschissen, musste direkt die VHS-Kassette vor Angst vorspulen. Dabei passiert gar nichts Schlimmes. Die böse Nachbarin Miss Gulch kommt mit ihrem Fahrrad angeradelt. Aber das macht sie zu so treibender Musik, einem der Bösewicht-Songs schlechthin, dass es mir auch Jahre später immer noch ein bisschen Gänsehaut bereitet. Gespielt wird Miss Gulch von Margaret Hamilton, die in diesem Film eine Doppelrolle hat. Viele Schauspieler haben in diesem Film eine Doppelrolle, aber dazu später mehr. Miss Gulch fährt zu der Farm und fragt Karen-mäßig nach dem Manager, also Tante Emmy, und wir erfahren, was wirklich passiert ist. Toto hat nicht nur die Katze gejagt, sondern auch noch Miss Gulch in den Arsch gebissen. Daraufhin hat sie sich vom Sheriff einen Haftbefehl für den Hund geholt und Toto wird kurzerhand in ihren Fahrradkorb eingesperrt, weil er eine Gefahr darstellt und getötet werden muss. Gegen das Gesetz können Tante und Onkel nichts machen und Dorothy fängt bitterlich an zu weinen und nennt Miss Gulch eine böse alte Hexe. Foreshadowing. Doch als Miss Gulch davonfährt, springt Toto aus dem Fahrradkorb, der gar nicht verschlossen war, einfach raus und rennt zurück zur Farm. Fun Fact. Im Abspann steht, Toto wird gespielt von Toto. Das ist nicht ganz korrekt. Der Schauspielhund ist einmal eigentlich eine Hündin und sie hieß Terry, was ein super origineller Name für ein Terrier ist. Genau genommen ist es ein schwarz-grauer Cairn Terrier. Und Terry, beziehungsweise ihr Tiertrainer Karl Spitz, was ein wunderbarer Name für einen Hundetrainer ist, hat damals pro Woche als Gage $125 bekommen, was mehr war, als manche andere menschliche Darsteller gekriegt haben. Aufgrund der Popularität des Films wurde Terry aber dann später in Toto umbenannt. Und Toto springt durchs Fenster zurück zu Dorothy. Und weil sie große Angst hat, dass Miss Gulch wiederkommt, um ihren kleinen süßen Hundi-Wundi-Schnundi-Flundi töten zu lassen, beschließt sie, von zu Hause wegzulaufen. Ganz weit weg. Mit Köfferchen geht sie los über den ungepflasterten Dreckweg und macht sich auf in die apokalyptische Prärie. Kommt aber gar nicht ganz weit weg, weil sie einen merkwürdigen Wagen am Wegesrand sieht. Professor Marvel steht da drauf. Er kann zaubern, Taschenspielertricks, Wahrsagen, jonglieren. Und auf der anderen Seite vom Wagen steht noch erst Ballonkünstler. Foreshadowing. Das ist ja so eine Art Ein-Mann-Zirkus. Wahnsinn. Das muss Dorothy sich erstmal angucken. Sie kapiert nicht ganz, dass er eigentlich eine Art Betrüger ist und er lockt sie in den Wagen, um ihr die Zukunft vorauszusagen. Aber nachdem sie sagt, sie ist von zu Hause weggelaufen, zeigt er, er hat ein gutes Herz. Und mit einem Blick in seine prophetische Glaskugel erfindet er eine Geschichte über Tante Emmy, die ganz traurig ist und einen Herzinfarkt hat, weil ihr Dorothy fehlt, und somit überzeugt Professor Marvel, Dorothy doch wieder nach Hause zu gehen. Professor Marvel wird gespielt von Frank Morgan, der eigentlich gar nicht gecastet werden sollte. Aber zwei andere Schauspieler haben die Rolle abgelehnt. Er hat irgendwie das Drehbuch in die Hände bekommen und dann auswendig gelernt. Und dann haben die Drehbuchautoren ihn beim Vorsprechen so toll gefunden, dass sie extra für ihn das Skript umgeschrieben haben. Professor Marvel gab's vorher nicht. Aber sie wollten einfach, dass er öfter im Film vorkommt. Also haben sie ihm nicht nur eine Rolle gegeben, auch nicht eine Doppelrolle, keine Trippelrolle, keine Quattro-Rolle. Er spielt sage und schreibe 5 Rollen in diesem Film. Professor Marvel ist die erste, wollen wir doch mal sehen, wo er noch auftaucht. Dorothy rennt besorgt um ihre Tante nach Hause, doch ein Sturm zieht auf. Gelinde gesagt. Es ist ein fucking Tornado. Aus heiterem Himmel verwandelt sich dieser Film plötzlich in einen Naturkatastrophen-Thriller. Alle Tiere auf der Farm drehen durch, Tante und Onkel und die Landarbeiter rufen nach Dorothy, aber sie können sie nicht finden und sie müssen sich im Sturmkeller verschanzen. Die verdorrten Fake-Büsche am Wegrand werden davon geweht und fliegen Dorothy fast in die Fresse. Sie muss das Gartentor eintreten, weil es sich verkeilt hat und weil der Zaun am Wegfliegen ist. Dann macht sie die Haustür auf und die Tür fliegt aus der Angel. Und als Dorothy es endlich zum Sturmkeller schafft, ist die Klappe schon verschlossen. Selbst mit ihrem Powerkick, mit dem sie eben das Gartentor weggetreten hat, geht's nicht mehr auf. Der Himmel verdunkelt sich, Wind wirbelt Staub und Dreck und Blätter und Büsche auf. Und in dem kurzen Moment, wo doch etwas Licht den Hintergrund beleuchtet, sehen wir, wie nah der Tornado schon gekommen ist. Und dafür, dass der Film von 1939 ist, sieht er sehr realistisch aus. Als Kind habe ich jedenfalls richtig Schiss gehabt und auch heute gucke ich mir das an und denke, oh shit. Es kommt so ein haarsträubendes Gefühl von Urangst in einem auf, wenn man diese Szene betrachtet. Was ich zuletzt hatte bei dem, in Anführungsstrichen, modernen Wetterkatastrophenfilm Twister von 1996. In dem es ausschließlich um Tornados und deren Gefahren geht. Und Fun Fact, in dem kommt auch eine Dorothy vor. Als fettes Metallfass. Beziehungsweise als wissenschaftliches Instrumentensystem, um Tornados zu untersuchen. Namens Dorothy 1. Und es ist sogar ein kleines Bild von ihr drauf. Und dieses Gerät namens Dorothy aus dem Film Twister ist inspiriert von einem real existierenden existierende Tornado-Untersuchungssystem, erstellt von der National Oceanic and Atmospheric Administration, und dieses reale Untersuchungsgerät hieß Totable Tornado Observatory, kurz TOTO. Und das war auch so ein Ding, was aussah wie ein Metallfass mit Instrumenten drin, was Wissenschaftler in den 80ern versucht haben, in den Weg eines Tornados zu stellen. Hat in der Realität nicht so gut geklappt wie im Film Twister, aber ich find's irgendwie schön, wenn Filmwelt und Wissenschaftswelt Hand in Hand gehen und sich immer wieder gegenseitig inspirieren. 90er-Jahre-Film inspiriert von einem 80er-Jahre-Wissenschaftsgerät, das inspiriert wurde von einem Film aus den 30ern. Und dieser olle Tornado-Effekt wirkt halt immer noch richtig gut. Es ist wirklich beängstigend und man muss dazu sagen, das war ein praktischer Effekt. Das war die teuerste Szene im ganzen Film. Damals gab's noch kein Greenscreen oder Computeranimation. Da hat jemand das Drehbuch gelesen, in dem steht, ja, und dann kommt ein Wirbelsturm. Okay, alles klar, Leute, machen wir mal einen Wirbelsturm im Studio. Und dann haben sie so einen 10 Meter großen Stoffschlauch an einem Kran aufgehängt, der sich drehen konnte. Und das andere Ende war unten am Boden an so einem kleinen Transportwagen befestigt, den man dann auch umhersteuern konnte. Durch den Schlauch haben sie dann per Druckluft pulverisierte Tonerde durchgejagt. Das wurde gefilmt und die Aufnahme wurde dann von hinten auf eine Leinwand projiziert, vor der die Schauspieler agieren konnten, damit es so aussah, als würde hinter ihnen ein Tornado wüten. Und diese Tornado-Filmaufnahmen waren so bahnbrechend und so gut, dass sie dann in Hollywood immer wieder recycelt wurden. Zum Beispiel im Film Cabin in the Sky von 1943 oder auch in High Barbary von 1947. Dorothy flüchtet vor dem Tornado ins Haus, aber der Wind ist so stark, dass er die Fensterrahmen rausbläst und ihr das Teil voll an den Hinterkopf ballert. Das ganze Haus wird vom Wirbelsturm weggerissen. Im angeschlagenen Zustand sieht Dorothy merkwürdige Dinge am Fenster vorbeifliegen. Das Haus steigt immer weiter im Wirbel auf. Dorothy und Toto werden umhergeschüttelt und dann stürzen sie ab. Plötzlich ist alles ruhig. Dorothy geht verwirrt umher, Schnitt auf die Haustür. Wir sehen, wie Dorothy die Tür aufmacht und plötzlich hat das Publikum aus den 30er Jahren einen optischen Orgasmus. Hinter der Tür ist ein Zauberland voller bunter Blumen. Oh mein Gott, der Film ist nicht mehr in Schwarz-Weiß-Kackbraun-Sepia, sondern in Farbe. Hand aufs Herz. Ich weiß noch, wie ich 2009 im Kino gesessen habe und das erste Mal James Camerons Avatar Aufbruch nach Pandora gesehen habe. Mit komplett neuer 3D-Kameratechnik. Es sah so echt aus. Und dann kam die Welt von Pandora mit den ganzen leuchtenden Pflanzen und oh, es war ein Traum. Meine Sehnerven und optischen Synapsen waren komplett durchgebraten. Ich habe dann, glaube ich, den Film 5-mal hintereinander gesehen, weil mich das so geflasht hat. Und genau so stelle ich es mir vor, wie es damals war, als die Leute zum ersten Mal Zauberer von Oz gesehen haben. Es war zwar nicht der erste Spielfilm in Farbe, aber die Technik Glorious Technicolor war noch ganz neu. Und kombiniert mit diesem Heraustreten aus der Sepia-Welt in die bunte Farbenwelt war das Ganze natürlich ein atemberaubendes Spektakel. Und Fun Fact, um diesen Übergang von Sepia zu Farbe hinzukriegen, haben sie das nicht irgendwie erst in Schwarz-Weiß und dann bunt gefilmt und das Filmmaterial ineinander geschnitten. Das wäre zu schwierig gewesen. Nein, sie haben die Haustür und den Innenbereich des Hauses braun gestrichen und die Person, die die Haustür öffnet, ist nicht Judy Garland, sondern ihr Double, das einfach braune Sachen angezogen hat. Und als die Tür dann geöffnet ist, geht Judy Garland an der Kamera vorbei, jetzt in Farbe, in ihrem blauen Kleidchen. Und dann tritt sie nach draußen und man sieht ihre roten Haare und ihre blauen Schleifchen und rosigen Wangen und leicht roten Lippenstift. Und Toto ist nicht bunt geworden, er ist immer noch ein grauschwarzer Terrier. Aber Dorothy ist total hingerissen von dieser bunten Welt. Riesige Plastikblumen sind um sie herum, ein Teich, kleine Häuser, ein gepflasterter Steinweg in gelb und roten Spiralen. Und dann sagt sie den ikonischen Satz, Toto, es scheint mir, als wenn wir nicht mehr in Kansas wären. We're not in Kansas anymore. Fun Fact, den nur ich funny find. Colonel Miles Quaritch, der Bösewicht aus dem Film Avatar, Aufbruch nach Pandora, sagt was ähnliches zu seinen Military Dudes. You're not in Kansas anymore, you're on Pandora. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es gibt so viele Filme und Serien, die das zitieren. Es ist bei Zauberer von Oz einfach nur so von Dorothy dahingesagt worden, aber es ist jetzt viele Jahrzehnte später eine geläufige Redewendung dafür geworden, zu sagen, du bist in einer Welt, die absolut anders ist als das, was du kennst. Die man vielleicht benutzt, auch wenn man den Originalfilm gar nicht gesehen hat. Obwohl ich es lustig finden würde, wenn so ein Military Ex-Marine sich auf dem Alien-Planeten manchmal Zauberer von Oz reinzieht. Egal, es geht weiter mit Dorothy. Sie glaubt, sie ist, wie sie es sich gewünscht hat, im Land hinter dem Regenbogen. Dann hört sie plötzlich hinter sich Büsche rascheln. Irgendwas stimmt hier nicht. Dann kommt aus dem Himmel so eine pinke Bobble angeflogen und dann steht auf einmal eine Frau in einem rosa Glitzerkleid vor ihr. Diese stellt sich vor als Glinda, die Hexe des Nordens. Und Dorothy muss ja wohl auch eine Hexe sein, weil sie gerade mit ihrem Haus die Hexe des Ostens zerschmettert hat. In einem Close-up sehen wir ein paar schwarz-weiß geringelte Strümpfe mit roten Glitzerschuhen, die noch aus der zerstörten Hauswand hervorgucken. Oh fuck, denkt sich nicht, Dorothy. Ich habe jemanden umgebracht. Ist aber nicht so schlimm, das war eine böse Hexe. Und die Zwerge freuen sich total darüber. Wer sind die Zwerge? Na, die Bewohner dieses Landes. Und Glinda fängt an zu singen. Come out, wherever you are. Und ja, ich glaube, diese Stimme war der Hauptgrund, warum ich Musicals heute immer noch nicht mag. Hier habe ich immer vorgespult. Sie trällert in einer Tonlage, deren Frequenz Antipathie-Gehirnsynapsen zum Vibrieren bringt. Aber es lockt die Zwerge aus ihren Verstecken, aus den Häusern, aus den Gebüschen, aus den Plastikblumenbeeten. Und sie haben quietschbunte Sachen an und teilweise Hüte mit Blümchen drauf, wodurch sie perfekt mit ihrer Umgebung, die ja so farbenfroh und blumig ist, verschmelzen. Alle fangen an zu singen und zu tanzen und freuen sich, dass Dorothy die böse Hexe des Ostens mit ihrem Haus getötet hat. Es kommt eine ganze Militärparade mit Kutsche und sie singen Ding Dong, the Witch is Dead. Dorothy kriegt einen Blumenstrauß, eine Tanzeinlage, einen gigantischen Lolli. Der Bürgermeister kommt vorbei, um zu gratulieren und will ihr eine Statue errichten. Eine Zwergin ist dabei, die ist richtig happy. Die springt die ganze Zeit aus der Menge mit erhobenen Händen. Yeah, yeah! Als wäre sie auf dem Konzert und beschmeißt Dorothy gleich mit ihrem BH. Aber wenn man so in die Menge schaut, einige der Zwerge sind emotional nicht so dabei. Die gucken sich manchmal so um. Hä, was passiert hier? Naja, ich tanze mal mit. Was daran liegen könnte, dass die Schauspieler, die übrigens alle kleinwüchsig sind, teilweise gar nicht wussten, worum es im Film ging. Manche konnten nicht mal Englisch. Der Zauberer von Oz ist bis dato der Film mit den meisten kleinwüchsigen Darstellern. Es sind 124. Und damals hatte man es noch nicht so mit, alle Leute, die beim Film mitgemacht haben, im Abspann nennen. Da steht lediglich The Singer Midgets as the Munchkins. Munchkins war die englische Bezeichnung für die Zwerge hier. Und Singer hat jetzt nichts mit Singen zu tun, sondern das ist ein Name. Leopold von Singer, der hat damals in einem österreichischen Vergnügungspark eine Lilliput-Stadt gemanagt, wo kleinwüchsige Menschen wie Märchenfiguren ausgestellt wurden. Ja, es waren die 30er. Und weil das so gut lief, hat er die Singer Midgets gegründet, was eine Musik-, Tanz- und Akrobatiktruppe aus Kleinwüchsigen war. Mit denen ist er um die Welt gereist und wurde dann von MGM beauftragt, die Darsteller für den Film zusammenzutrommeln. Sie haben nur $50 pro Woche bekommen und es gibt Berichte darüber, dass der Singer da ein bisschen was von einbehalten hat. Und erschwerend hinzu kommt noch, Toto hat mehr Gage bekommen. Der räudige Köter hat einfach mehr als doppelt so viel gekriegt mit $125 pro Woche. Und der steht im fucking Abspann. Fun Fact, der Zwergenbürgermeister war eigentlich ein Deutscher namens Karl Becker und kam aus Frankfurt. Der hat als Jugendlicher eine Schlachterlehre angefangen, aber aufgrund seiner Körpergröße hatte er Probleme mit den Messern und allem und wurde gehänselt. Und dann ist er eben den Singer Midgets beigetreten. Er hatte aber einen so starken deutschen Akzent, dass er hier als Bürgermeister in der Szene synchronisiert werden musste. Das hier war auch sein letzter Film, wo er mitgemacht hat. Aber er hat hier am Set vom Zauberer von Oz seine Frau kennengelernt und dann später im Leben doch noch sein eigenes Wurstgeschäft eröffnet. Alle Zwergenbewohner versammeln sich jetzt um Dorothy und die gute Hexe, aber lassen dabei komischerweise eine Stelle am Boden bewusst aus. Ihr Gejubel und Getanze und Gesang kommt zum Schluss und dann passiert es. Genau an der Stelle, die ja zufällig ausgelassen wurde, erscheint in einem roten Rauchball eine grünhäutige Frau mit langen Fingernägeln und Hakennase in schwarzem Kleid und schwarzen Hexenhut und mit Besen in der Hand. Es ist die böse Hexe des Westens. Und die ist ganz außer sich. Dorothy hat ihre Schwester, die Hexe des Ostens, mit dem Haus getötet. Und die roten Schuhe, die eben noch an der Leiche waren, sind plötzlich auf magische Weise an Dorothys Füßen gelandet, die sie erstmal fußmodelmäßig in Nahaufnahme hin und her dreht, um dem Zuschauer zu zeigen, wie prachtvoll schimmernd rot sie sind. In der Originalstory aus dem Kinderbuch sind sie eigentlich nicht rot, da sind sie silber. Und auch die Hexe wird nirgendwo als grün beschrieben. Das war beides eine Änderung für den Film, um den Augäpfeln des Publikums auch an dieser Stelle nochmal einen Höhepunkt zu verschaffen und die neue Technik vom Technicolor-Farbfilm voll auszunutzen. Schauen Sie, wertes Publikum, blaues Kleidchen, rote Schuhe, gelber Steinweg, pinke gute Hexe, grüne böse Hexe, alle Farben haben wir da. Das Knallgrün der Hexe und das schillernde Rot der Schuhe bilden selbstverständlich einen starken Komplementärkontrast. Es sind Farben, die sich gegenüberstehen wie gut und böse und wie es der Zufall will, bilden sie in Kombination miteinander klassische Weihnachtsfarben. Habe ich doch noch Weihnachtsbezug reinbringen können. Keine Sorge, ist das einzige Mal. Die böse Hexe des Westens hat trotz ihrer grünen Haut und der großen Hakennase irgendwie Ähnlichkeit mit jemandem. Sie sieht komischerweise genauso aus und hat die gleiche Stimme wie die böse Nachbarin Miss Gulch, die Toto töten lassen wollte. Es ist dieselbe Schauspielerin, Margaret Hamilton. Eigentlich sollte jemand anderes gecastet werden. Ins Auge gefasst hatte man da Gail Sondergaard.
Ah, mein Auge! Auge.
Die war aber zu sexy. Es gibt auch Make-up- und Kostümtests mit ihr, wo sie nicht wie die Wicked Witch of the West aussieht, sondern eher wie die Bad Bitch of the Best. Mit so eng anliegenden schwarzen Glitzeranzug und passender Kopfhaube. Es geht fast schon ein bisschen in einen Fetisch-Look. Getoppt wurde das mit schwarzem Glitzerhexenhut und starken Augen-Make-up. Das ging gar nicht. Die Gale sah viel zu geil aus. Und die böse Hexe sollte aber hässlich sein. Oh, nur böse Hexen sind hässlich, sagt die gute Hexe Glinda auch im Film. Das wollte die Gale aber nicht, weil sie gedacht hat, so eine ugly Hexe macht ihr Image kaputt. Und deshalb ging die Rolle an die damals noch nicht ganz so groß bekannte Schauspielerin Margaret Hamilton. Und ich stelle mir halt vor, wie so der Casting-Prozess war. Also wir suchen jemanden, der richtig hässlich ist. Also so gar nicht sexy, so ganz weit entfernt davon. Mit einer Hässlichkeit, dass Kinder Angst davor haben. Pass auf, ich rufe die Margaret an. Und im Prinzip ist das auch passiert. Ihr Manager hat bei ihr angerufen und gesagt, Margaret, die wollen dich für den Zauberer von Oz casten. Und sie so, geil, als was? Und er, als Hexe. Was denn sonst? Sie hatte halt ein eher markantes, recht strenges Gesicht mit einer großen Nase und sie wurde gerne für so zugeknöpfte, strikte Frauen gecastet. So als Gegenpart zur lustigen Hauptfigur. Sie hat auch immer nur diese Art von Nebenrollen gespielt. Sie war eigentlich voll lieb und ehemalige Erzieherin in einem Kindergarten und hat Kinderschauspielgruppen geleitet. Und sie hat sich den Arsch abgefreut, dass sie die Rolle der bösen Hexe spielen durfte. Und das merkt man ihr auch an. Sie ist die ganze Zeit so geil am Lachen. So wie ich es auch gerne tue. Obwohl der Dreh für sie ganz und gar nicht angenehm war. Nachdem die Hexe Dorothy für den Tod ihrer Schwester Rache schwört, verschwindet sie theatralisch wieder in einer roten Rauchwolke, diesmal mit einem Feuerball. Und das ist ein spektakulärer praktischer Effekt. Es sieht wirklich aus wie ein kleiner Atompilz. Richtig wumm! Und eigentlich war es so geplant, dass die Margret sich da auf diese eine Stelle, die freigelassen wurde, stellt. Dann geht eine Falltür auf, Rauch steigt auf, sie wird runtergelassen und erst dann wird Pyrotechnik angestellt. Das hat auch bei den Proben alles funktioniert, dann waren sie Mittagessen und alle waren ein bisschen tüdelig. Und als die Szene letztlich gedreht wurde, wurde sie nicht schnell genug heruntergelassen. Teil ihres Kleides und der Besen haben Feuer gefangen und ihr Gesicht und die Hand, mit dem sie den Besen gehalten hat, haben Verbrennungen zweiten und dritten Grades erlitten. Und weil sie dieses fiese grüne Make-up getragen hat, was zum Teil aus Kupfer bestand, was in Reaktion mit ihren Wunden ganz schnell giftig geworden wäre, musste die gerade frisch verbrannte Stelle sofort mit reinem Alkohol gereinigt werden, was der schlimmste Schmerz ihres Lebens war. Sie war dann 6 Wochen im Krankenhaus und als sie dann wieder gearbeitet hat, musste sie einen grünen Handschuh tragen und hat sich geweigert, je wieder irgendwas mit Feuereffekten zu machen. Das hat dann eine Stunt-Double-Frau übernommen, die dann auch einen Unfall hatte und bei einer Explosion tiefe Wunden an ihren Beinen erlitten hat. Die böse Hexe ist jetzt erstmal fort, aber Dorothy hat sie nun als Feindin. Die roten Schuhe schützen sie zwar, meint Glinda, aber es wäre schon besser, wenn Dorothy wieder nach Hause nach Kansas zurückkehrt. Per Wirbelsturm geht das leider nicht, aber Glinda meint, der große und mächtige Zauberer von Oz könnte ihr helfen. Folge nur dem gelben Steinweg. Okay, mach's gut. Düm, 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 düm. Und Glinda verschwindet wieder in ihrer pinken Bobble und fliegt damit davon. Anstatt, dass sie Dorothy mal mitnimmt. Nee, die muss jetzt mit Toto zusammen zu Fuß den gelben Steinweg lang gehen, der sich an einem ganz offenbar gemalten Hintergrund im Studio weit, weit über viele Hügel über die grüne Landschaft erstreckt. Dorothy kriegt nochmal ein Abschiedslied von den Zwergen und rennt dann beinahe gegen diesen gemalten Hintergrund. Und es beginnt ihr großes Abenteuer. Die neuen roten Schuhe müssen erstmal eingelaufen werden und sie geht den ganzen weiten gelben Steinweg entlang, kommt aber irgendwann an einem Maisfeld vorbei und da ist eine Kreuzung. Sie hat keine Ahnung, wo sie lang gehen soll und eine Vogelscheuche scheint hier den Weg zu weisen. Aber immer wenn Dorothy wegguckt, bewegen sich die Arme und die Vogelscheuche zeigt eine andere Richtung. Willst du mich zum Narren halten, sagt Dorothy, oder kannst du es dir nicht überlegen? Der Vogelscheuchen-Dude meint, er kann sich gar nichts überlegen, er hat keinen Verstand. Es ist alles nur Stroh in seinem Kopf. Und irgendwie findet Dorothy das gut. Yes, ich mag Leute, die dumm sind und die beiden werden direkt Freunde. Die Vogelscheuche wird gespielt vom gleichen Schauspieler, der auch den Landarbeiter Hank verkörpert hat, der Dorothy unterstellt hat, sie hätte Stroh im Kopf und er heißt Ray Bolger. Der war ursprünglich nicht für diese Rolle gecastet worden, sondern die des Zinnmanns, der gleich vorkommt. Er wollte aber unbedingt die Vogelscheuche spielen, weil er mit seinen Dance-Moves flexen und famous werden wollte. Ein Schauspieler namens Buddy Ebsen war eigentlich für die Vogelscheuche gedacht, dem hat das aber nichts ausgemacht, mit ihm zu tauschen und dann doch den Zinnmann zu spielen. Dieser Tausch hatte ganz furchtbare Folgen für ihn, aber dazu gleich mehr. Wenn ich nur ein Gehirn hätte, if I only had a brain, fängt die Vogelscheuche an zu singen und der Tanz, den sie dazu macht, hat mir als Kind sehr gefallen und jetzt als erwachsene Person auch, weil der Ray Bolger sich so bewegt, als wäre er nicht echt, als wäre er gemalt. Ich kann es nicht beschreiben, er macht so Drehungen und Bewegungen mit seinen Beinen, die nicht menschlich aussehen, sondern so wobbelig wie damals alte Zeichentrickfiguren. Als hätte er wirklich Stroh in seinen Beinen und keine Knochen. Und während er sich hier komplett verausgabt, Ausgab trägt er 30er-Jahre Vogelscheuchenkostüm plus Make-up, was eine Gummimaske in Leinensack-Optik war. Er war literally ein Sackgesicht. Aber diese Maske wurde ihm jeden Tag ins Gesicht geklebt, war nicht wirklich atmungsaktiv. Und weil das Ganze unter super heißen Scheinwerfern im Studio gedreht wurde, da man viel mehr Lichtmenge für den Farbfilm als für Schwarz-Weiß-Film gebraucht hat, hat er sich fast zu Tode geschwitzt und Hautreizungen bekommen. Und als die Maske am Ende des Drehtags wieder abgerissen wurde, ist jedes Mal ein bisschen Haut mit dem Kleber abgekommen und er hatte später noch Narben davon. Und das war nicht mal der schlimmste Make-up-Fail in diesem Film. Dem Zinnmann ging es so viel schlimmer, aber dazu komme ich gleich. Zuerst muss ich noch einen unscheinbaren kleinen Schauspieler in dieser Szene erwähnen, der nur ganz kurz vorkommt, aber er hat mein Interesse geweckt. Eine Krähe kommt und schnappt sich einen einzelnen Weizenhalm aus dem Hals von der Vogelscheuche und fliegt wieder weg. Die Vogelscheuche ist traurig, weil sie keinen Verstand hat und nicht mal Krähen vor ihr Angst haben. Und diese Krähe ist eigentlich ein Kolkrabe und hört auf den Namen Jimmy. Jimmy the Crow, manchmal auch Jimmy the Raven, war sein Künstlername. Er war Schauspielrabe. Er wurde in der Mojave-Wüste in einem Nest kurz vorm Verhungern gefunden und von einem Tankstellenbesitzer namens Henry Trifford, dessen Tanke in der Nähe von Hollywood war, aufgezogen. Ihm wurden kleine Tricks beigebracht und dieser Rabe hat in den 30ern bis 50er Jahren in mehreren Hollywood-Filmen mitgemacht. Laut seinem Trainer, dem Tankstellen-Henry, waren es über 1000, was mehr ist, als menschliche Schauspieler auf die Reihe kriegen. Das war wahrscheinlich übertrieben und von Interview zu Interview ist es immer mehr geworden, weil, scheiß drauf, es sind die 30er, 40er, 50er, gibt's da Google? Nee. Gibt's IMDb? Nee. Willst du jeden Film angucken und nachprüfen, ob das stimmt? Nee. Fuck you, der Rabe war in 1000 Filmen und du hast keine Möglichkeit, das Gegenteil zu beweisen. Bei IMDb sind gerade mal 27 Filme aufgelistet, das klingt etwas realistischer. Sein allererster Film war Lebenskünstler, eine romantische Komödie von 1938, wo ein Typ sich in eine Frau mit exzentrischer Familie verliebt, die einen Raben als Haustier haben. Und angeblich konnte Jimmy der Rabe auf Kommando Blumen pflücken, Buchseiten umblättern, Spielkarten verteilen, Zigaretten anzünden, Mini-Motorrad fahren und sogar seinen eigenen Namen auf einer Schreibmaschine tippen. Er hat zur Zeit des Zweiten Weltkriegs viele verwundete Soldaten in Krankenhäusern besucht und dann mit seinen Tricks unterhalten, wofür er dann sogar vom amerikanischen Roten Kreuz eine Medaille bekommen hat. Was ein cooler Vogel. Hier im Film macht er nichts weiter als Stroh aus der Vogelscheuche rauspflücken. Es existiert aber altes Filmmaterial, das zeigt, der Tanz der Vogelscheuche war noch ein bisschen länger und weirder und spektakulärer, wo er zwischen Zäunen hin und her springt und durch die Luft wirbelt und über Kürbisse springt und die Krähe klaut ihm dabei noch mehr Stroh. Das wurde aber aus Zeitgründen rausgeschnitten. Einige Szenen des Films wurden rausgeschnitten, was später noch zu einem Filmfehler führt, aber ich liebe solche kleinen Details. Das ist nur so ein Vogel, der ein paar Sekunden vorkommt, aber dahinter steckt eine großartige Geschichte, wie sie nur Hollywood hervorbringt. Ich möchte bitte einen ganzen Film nur über diesen Raben. Vogelscheuche ist jetzt ein bisschen traurig und Dorothy erzählt, ey, ich gehe zum Zauberer von Oz, der bringt mich nach Hause, dir gibt er bestimmt auch ein Gehirn. Komm noch mit. Und das Problem, dass Dorothy nicht wusste, welchen Weg sie nehmen soll, ist erstmal vergessen. Völlig ohne Verstand hüpfen sie einfach irgendeinen der Wege entlang. Das ganze Dancen und Hüpfen und Singen macht aber ganz schön hungrig und als sie an ein paar Apfelbäumen vorbeikommen, will Dorothy welche pflücken. Die böse Hexe versteckt sich random hinter irgendeinem Baum, aber duckt sich so weg. Und man weiß nicht so genau, ob sie einfach nur stalkerisch ist oder ob sie die Bäume verhext hat, denn die werden plötzlich lebendig, greifen Dorothy an und bewerfen sie mit Äpfeln. Und hier ist ein Mini-Filmfehler. Die tollen roten Glitzy-Schuhe, die Judy Garland tragen musste, sahen zwar hübsch aus, aber waren scheiße unbequem, sodass sie, wann immer ihre Füße nicht im Bild zu sehen war, lieber normale Schuhe getragen hat. Und die haben sich leider in den finalen Film eingeschlichen. In dieser Szene, wo sie mit Äpfeln bombardiert wird und versucht, der Vogelscheuche aufzuhelfen, die umfällt, sieht man für ein paar Sekunden, dass Dorothy gar nicht die roten, sondern ganz normale Schuhe trägt. Filmfehler! Dorothy freut sich aber, jetzt haben sie ganz viele Äpfel. Und sie krabbelt am Waldboden entlang, um sie aufzusammeln, sieht dann aber was Rundes, was kein Apfel ist. Sie haut ein bisschen dagegen. Dang, dang. Es ist aus Blech. Und als sie nach oben schaut und die Kamera am Blech entlang fährt, sehen wir, es ist ein Mann aus Zinn. Der rostend mit einer Axt in der Hand, unbewegt, aber jämmerlich quietschend mitten im Wald steht. Sein Quietschen ist ein Flehen nach der Ölkanne. Und nachdem Dorothy und die Vogelscheuche ihn damit einspritzen, kann er sich endlich wieder bewegen und erzählt ihnen, dass er vor einem Jahr in den Regen gekommen ist und seitdem hier eingerostet steht. Oh, Filmfehler, Zinn kann gar nicht rosten. Oh, Filmfehler. Außerdem ist der Zinnmann in hohl und hat kein Herz, worüber er erstmal ein Lied singen und, soweit ihm das seine verrosteten Beine erlauben, einen Tanz aufführen muss. Auch diese Szene hat mir als Kind gefallen, trotz des irritierenden Gesangs, denn die Soundeffekte, die benutzt wurden, fand ich gut, weil der Zinnmann sich die ganze Zeit auf die Beine und auf die hohle Brust haut und Blechperkussion in das Lied einbindet und dann noch mit dem umgedrehten Öltrichter auf seinem Kopf hupt. Also Tanz und Gesang fand ich irritierend, aber mit blechernden Beats und bescheuerten Hupen... Damit kriegen sie mich. Die Soundeffekte sind übrigens später eingefügt und nicht vor Ort gemacht worden. Denn das Kostüm ist nicht wirklich aus Metall, sondern aus silber angemalter steifer Baumwolle. Und das Kostüm war so steif, dass der Schauspieler sich in der Pause gar nicht richtig hinsetzen konnte und sich immer nur irgendwo anlehnen musste. Lehnen konnte er aber ganz gut. Das war der besondere Teil vom Tanz des Zinnmanns. Weil er so eingerostet ist, bewegen sich seine Beine irgendwann nicht mehr. Und er lehnt sich unnatürlich weit zur Seite und nach vorne. Dorothy und die Vogelscheuche denken schon, er kippt um. Es ist ein lustiger Effekt, weil sie immer hin und her laufen, um ihn aufzufangen. Und der wurde erzielt durch kleine Klammern, die sowohl am Boden als auch an seinen Schuhen befestigt waren. So konnte der Schauspieler sich mit den Füßen ein- und aushaken und weit nach vorne lehnen. Und diese Haken sieht man auch, als er schließlich doch davon stolpert. Auch der Zinnmann hat Ähnlichkeit mit jemandem. Es ist der gleiche Schauspieler, der auf der Farm in Kansas den Landarbeiter Hickory gespielt hat. Und ich habe ja schon erwähnt, Ray Bolger alias Vogelscheuche hat seine Rolle getauscht mit Buddy Ebsen, der dann den Zinnmann spielen sollte. Das Ding ist, das hier ist nicht der Buddy. Das hier ist Jack Haley. Der Buddy hatte schon das Zinnmann-Lied aufgenommen und hatte schon angefangen zu drehen. Und um diesen silbernen Look vom Zinnmann hinzukriegen, hat man ihn mit weißer Farbe und Aluminiumstaub bepudert. Das hat er aber eingeatmet und nach ein paar Drehtagen musste er ins Krankenhaus, weil er Atemnot hatte. Und das Aluminium hat sich in seinen Lungen abgesetzt. Er hatte schwere gesundheitliche Probleme dadurch und musste künstlich mit Sauerstoff beatmet werden. Und anstatt mal zu warten, bis sich der Hauptdarsteller wieder erholt, haben sie die Rolle einfach neu gecastet mit Jack Haley. Und damit dieser nicht auch durch Metalllunge dahin gerafft wird, wurde aus dem Aluminiumpuder kurzerhand eine Aluminiumpaste gemacht, die dann bei ihm aber allergische Reaktionen und eine Augeninfektion ausgelöst hat. Das war dann das kleinere Übel, was man in Kauf genommen hat. Fun Fact, als Add-on zur Aluminiumpaste gab's Schokoladensirup. Den hat man benutzt, um das Öl, mit dem er geschmiert wird, zu simulieren, weil das farblich besser mit der Kamera zu filmen war als echtes Öl. Auch dem Zinnmann erzählt Dorothy, dass sie zum Zauberer von Oz möchte und dass er ihm bestimmt auch ein Herz geben kann. Doch da taucht die böse Hexe auf dem Dach einer Waldhütte auf. Sie will nicht, dass Dorothy Hilfe bekommt und wirft mit dem Feuerball nach ihnen. Vogelscheuche gerät direkt in Panik, er besteht ja nur aus Stroh. Hey, Moment mal, denken sich jetzt einige. Margaret Hamilton hat doch gesagt, sie will nichts mehr mit Feuer machen. Richtig, der Feuerball, der aus ihrer Hand kommt, ist zur Abwechslung mal kein vor Ort gedrehter Pyro-Effekt, bei dem alle fast verbrannt sind, sondern es ist eine Kombination aus zwei separaten Aufnahmen. Zuerst hat man die Szene mit Margaret auf dem Dach gedreht, die so tut, als würde sie einen Feuerball werfen. Und dann hat man in einem abgedunkelten Studio eine Fackel gefilmt, die einen Bogen macht. Diese beiden Aufnahmen wurden in der Nachbearbeitung übereinander gelegt, sodass es aussieht, als würde das Feuer aus ihrer Hand kommen. Das Feuer auf dem Boden vor der Vogelscheuche ist aber echt, wird aber direkt vom Zinnmann ausgemacht. Die Hexe verschwindet wieder im roten Rauch und Vogelscheuche und Zinnmann beschließen, Dorothy jetzt auf jeden Fall einfach aus Trotz zu begleiten, weil sie ja jetzt Freunde sind. Und Dorothy hat auch das Gefühl, sie schon mal irgendwo gesehen zu haben. Sie kennen sich zwar erst ein paar Stunden, aber scheiß drauf. Komm, wir singen und tanzen wieder und hüpfen den gelben Steinweg entlang in den dunklen Wald hinein. Die Kamera fährt ein bisschen nach hinten, um die ganze Szenerie zu zeigen und ich weiß nicht, ob es geplant war, so viel davon zu zeigen. Denn bei einigen von diesen Bäumen im Wald sieht man, die hören nach einer Weile einfach auf. Da wurden die Spitzen oben abgesägt, ich nehme an, damit die ins Studio passen. Und noch eine Sache ist bei dieser Szene im Bild, die bestimmt unbeabsichtigt war. Eine Bewegung ist zwischen den Bäumen im Hintergrund zu sehen. Ein Schatten. Und wenn man so daran denkt, was alles in diesem Film schon schiefgegangen ist, wie die Schauspieler gelitten haben, wie wenig auf körperliche oder mentale Gesundheit geachtet wurde, so schockiert einen die Legende nicht, dass einer der kleinwüchsigen Darsteller vom Anfang des Films sich aus welchen Gründen auch immer am Set an einem Baum erhängt hat und unbemerkt in dieser Szene zwischen den Bäumen im Hintergrund an einem Strick als Schatten umherschwingt. Angeblich sieht man diesen Schatten in der heutigen Version des Films nicht mehr, da das Filmmaterial 1989 fürs 50-jährige Jubiläum restauriert wurde und diese Szene, als man bemerkt hat, was da im Hintergrund zu sehen ist, verändert gesagt wurde. Und oh Gott, ich wünschte, ich hätte noch meine alte VHS-Kassette, um zu gucken, welche Version das ist, um das irgendwie nachzuprüfen. Es gibt auf YouTube hier und da nachgestellte Videos Original Munchkin Hanging Scene, aber das ist alles fake. Aber diese Geschichte kommt halt immer wieder auf, wenn man so über Skandale, über die Dreharbeiten vom Zauberer von Oz liest. Und ganz ehrlich, ich hätte mich nicht gewundert. Bei der ganzen Scheiße, die da so passiert ist, wäre das nur eine weitere Tragödie gewesen. Ein merkwürdiger Schatten ist aber trotzdem, auch in der restaurierten schönen HD-Version von heute, zwischen den Bäumen zu sehen. Der Regisseur hat sich nämlich gedacht, wie können wir diese Waldszene realistischer gestalten? Lass da mal ein Tier hintun, damit das lebendiger aussieht. Und ich weiß nicht, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr jetzt an Tiere des Waldes denkt. Aus irgendeinem Grund dachte man bei Zauberer von Oz, Kraniche! Bei den Apfelbäumen ist ein Kranich, hier im Wald ist ein Kranich und komm, weil wir gerade Rabatt auf exotische Vögel vom Zoo kriegen, hauen wir noch so einen Tukan random irgendwo verschwommen im Hintergrund auf dem Ast. Ist ein bisschen merkwürdig, aber diese Vögel tragen natürlich zur Magie und zur Ungewöhnlichkeit dieses zauberhaften Landes bei. Und als der Kranich in dieser Szene seine Flügel ausbreitet, werfen sie einen Schatten auf den gemalten Hintergrund. Im Vordergrund ist die Hütte, dann kommen die Bäume mit den abgesägten Spitzen, aber der Hintergrund, der den tiefen Wald simulieren soll, ist nur eine bemalte Wand. Und durch das grelle Scheinwerferlicht wird da ein Schatten draufgeworfen. Es ist kein erhängter Mensch, sondern ein Kranichflügel. Gar nicht skandalös, aber ich sag mal, Filmfehler. Dorothy, Zinnmann und die Vogelscheuche sind nur echt tief in den dunklen Wald reingegangen und bekommen auf einmal Schiss vor wilden Tieren. Ganz speziell vor Löwen, Tigern und Bären. Oh weh! Löwen, Tiger und Bären, oh weh! Löwen, Tiger und Bären, oh weh! Und dann erscheint ihnen sogar direkt ein Löwe. Genau genommen ein Mensch in 30er Jahre Löwenkostüm. Fun Fact! Dieses Kostüm bestand aus echtem Löwenleder und Löwenfell. Sie haben zwar versucht, ein Kostüm aus künstlichem Stoff und Fell zu machen, aber das sah eher aus wie so ein übergroßer Samtteddy. Da war es einfacher und sah besser aus, mit echtem Fell zu arbeiten. Davon konnten sie dann aber nicht so viele machen. Es gab exakt 2 Kostüme. Eins für den Darsteller, Bert Lahr, der auch gleichzeitig die Rolle des Landarbeiters Sieg gespielt hat. Und eins für sein Stunt-Double. Das heißt, jeden Drehtag musste Bert Lahr unter heißem Scheinwerferlicht dieses Echtfell-Kostüm tragen. Und konnte das nicht wechseln. Es gab nur dieses eine für ihn. Und in eine Waschmaschine tun konntest du das auch nicht. Es hat literally tierisch gestunken. Schweiß und sonstige Körperflüssigkeiten von ihm sind da reingesickert. Es wurde dann am Ende des Drehtags zum Lüften aufgehängt. Und am nächsten Tag musste er das stinkige Teil aus gehäutetem Löwe wieder anziehen. Und der Löwe brüllt die Vogelscheuche und den Blechmann an und will mit ihnen kämpfen und jagt dann auch noch Toto. Das für Dorothy Schluss. Sie stellt sich vor den Löwen und klatscht ihm eine. Und der Löwe fängt an zu heulen. Warum schlägst du mich? Ist meine Nase blutig? Er ist gar kein wildes Tier, sondern ein wehleidiger Feigling. Und hier ist ein Mini-Filmfehler. Die Szene war sehr lustig für alle Beteiligten. Diese übertriebene Wehleidigkeit vom Löwen hat alle zum Lachen gebracht. Und die Judy Garland hat sie nicht mehr eingekriegt. Sie musste immer wieder kichern bei dieser Szene, hat jeden Take versaut. Der Regisseur hat sie sogar zur Seite genommen und ihr eine geklatscht, damit sie sich mal beruhigt. Aber ich meine, die Alte hatte Hunger, sie war vollgeballert mit irgendwelchen Aufputschmitteln. Kein Wunder, dass sie die ganze Zeit voll drauf und am Kichern ist. Was haben die denn erwartet? Und auch in dieser Szene, die letztlich im fertigen Film gelandet ist, sieht man immer noch ein Schmunzeln auf ihrem Gesicht, was sie dann ein bisschen versucht, hinter Toto zu verstecken. Das war der beste Take von allen, den sie hatten. Filmfehler. Der Löwe ist eigentlich keine Bedrohung, sucht sich immer Leute, die schwächer sind als er, weil er ziemlich feige ist und er wünscht sich Courage. Kein Problem, sagt Dorothy, komm mit, wir gehen zum Zauberer von Oz, der hilft dir auch. Der Löwe singt ein bisschen darüber, was er machen würde, wenn er Courage bekommt, macht aber keine Tanzeinlage wie die anderen beiden und wieder hüpft die ganze Gang singend den gelben Steinweg entlang. Das Bild wird plötzlich ganz verschwommen, denn die Hexe beobachtet genau wie wir Zuschauer Dorothy und ihre Freunde mit ihrer gigantischen Hexenkristallkugel, als würde sie Fernsehen gucken und sie will sie aufhalten. Mit einem roten Zauberpuder verhext sie die Umgebung um Dorothy und lässt Schlafmohnblüten wachsen. Dorothy und Co. kommen aus dem Wald, sehen schon das Zauberschloss in weiter Ferne grün leuchten und denken sich gar nichts dabei, durch die ganzen Mohnblüten zu laufen. Doch schon nach kurzer Zeit wird Dorothy schläfrig und fällt in Ohnmacht. Auch Toto und der Löwe sind betroffen und sie kippen um. Vogelscheuche und Zinnmann sind keine organischen Wesen, also haben die Blumen keinen Effekt auf sie, aber sie kriegen es nicht hin, die anderen aufzuwecken und der Zinnmann fängt vor Frustration an zu weinen. Die Tränen sind übrigens auch Schokosirup. Sie schreien um Hilfe und zum Glück hört die gute Hexe des Nordens Glinda sie und sie lässt es schneien. Das negiert den Mohnblumeneffekt. Alle wachen auf. Der Zinnmann rostet im Schnee direkt wieder, wird aber mit der Ölkanne beweglich gemacht und weiter geht's Richtung Zauberschloss. Der Schnee ist natürlich nicht echt und auch dieses riesige Mohnblumenfeld ist eigentlich eine Studioaufnahme. Ich glaube, das Das ist mein liebster gemalter Hintergrund von allen, weil es ähnlich wie bei der Kansas-Farm eine tolle Illusion von Weite erzeugt. Aber diesmal ist das Gefühl, was beim Betrachter ausgelöst wird, das genaue Gegenteil. Es ist nicht apokalyptisch tot bedrückend, sondern wunderschön rosarot. Bis weit in die Ferne sieht man Berge und Berge voll mit Blumen. Man will irgendwie selber da durchlaufen. Und dazu kommt auch noch der gemalte tiefe Wald, vor dem ein paar echte Bäume hingestellt wurden. Es sieht wirklich zauberhaft aus. Aber Studioaufnahme und viele Farben bedeutet viele Scheinwerfer, viel Hitze. Da kannst du es natürlich nicht in echt schneien lassen. Im Laufe der Filmgeschichte wurden viele Materialien als Schneeersatz benutzt. Zum Beispiel flauschige Hühnerfederflocken, weiß angemalte Frühstücksflocken, Seifeflocken gemischt mit Zucker, Styroporflocken vermischt mit Salz, Papierflocken, Kartoffelflocken und heutzutage benutzt man digitale Nachbearbeitungsflocken. Aber was hat man bei Zauberer von Oz benutzt? Asbest! Das ist billig, leicht, feuerfest, wasserfest, unverderblich und lange haltbar. Das Problem ist, es ist so lange und so gut haltbar, wenn du ein Partikel davon einatmest, bleibt der haltbar. In deiner Lunge. Für immer. Der Kontakt mit Asbestfasern kann schwerwiegende Gesundheitsprobleme verursachen, zum Beispiel Lungenkrebs oder Asbestose. Das ist eine unheilbare Krankheit, bei der Lungengewebe langsam vernarbt, sodass man irgendwann nicht mehr atmen kann. Und das haben die damals schön geschreddert als Flocken über die Schauspieler verteilt. Aber das war damals die sicherste Option für Fake-Schnee. Alles andere wäre bei der Hitze im Studio ein Feuerrisiko gewesen. Was total merkwürdig ist, wenn man bedenkt, wie viel Feuereffekte in diesem Film sind. Kannst dich entscheiden, entweder jetzt verbrennen oder später elendig ersticken. Such dir was aus. Dorothy und die Gang kommen beim quietschegrünen Zauberschloss an, werden aber von einem Torwächter mit kringeligem Schnurrbart nicht reingelassen. Gespielt wird er von Frank Morgan, der ja schon am Anfang Professor Marvel in Kansas gespielt hat. Das hier ist seine zweite Rolle. Doch als er sieht, dass Dorothy die roten Schuhe trägt, die sie dann nochmal modelmäßig in seiner Nahaufnahme hin und her dreht für den ultimativen Glitzereffekt, lässt er sie doch rein. Das Tor zum Schloss geht auf und gibt den Blick frei auf dutzende Leute, die alle grün gekleidet sind, und prompt fährt eine Kutsche vor, um Dorothy wie ein Taxidienst im Schloss herumzufahren. Der Kutscher hat einen großen grünen Feldzylinder auf und einen Vollbart. Und das ist schon wieder Frank Morgan in seiner dritten Rolle. Fun Fact: Die Kutsche gehörte mal Abraham Lincoln. Ohne Scheiß, die wurde ursprünglich für Präsident Abraham Lincoln angefertigt und ihm während des Bürgerkriegs geschenkt und wurde dann irgendwann vom MGM Prop Department gekauft und wurde dann jahrelang als Filmrequisite benutzt. Vor die Kutsche ist ein weißes Pferd gespannt. Schnitt, Dorothy und Co. steigen auf und plötzlich ist das Pferd lila. Schnitt, die Fahrt geht los, das Pferd ist rot. Sie fahren ein bisschen durch die Gegend und fangen selbstverständlich wieder an zu singen. Schnitt, das Pferd ist gelb. Es ist ein faszinierender Effekt, der mich als Kind dazu gebracht hat, die Szene weiter zu gucken, trotz Gesang. Da ist nichts nachbearbeitet worden, denn, Fun Fact, man hat die weißen Pferde mit Jell-O Wackelpuddingpulver eingefärbt. Speziell die Geschmacksrichtungen Traube, Kirsche und Zitrone, um diese leuchtenden Farben zu erzielen. Das einzige Problem war, dass die Pferde das Pulver von ihrem Fell geleckt haben und man deshalb die Szenen ganz schnell drehen musste. Wenn man bedenkt, unter was für Make-up-Fails die anderen Schauspieler in diesem Film gelitten haben, war dieses Make-up überraschend ungefährlich für die Pferdedarsteller. Apropos Make-up, bevor Dorothy und Co. zum Zauberer dürfen, müssen sie erstmal schick gemacht werden. Vogelscheuche bekommt neues Stroh in sich reingestopft, Zinnmann bekommt sein Blech geschmürgelt und poliert, Dorothy bekommt eine neue Frisur, Toto wird einparfümiert und der Löwe bekommt schöne Schleifchen und Löckchen in sein Fell frisiert. Gerade als sie fröhlich singend den Make-up-Salon verlassen, gibt es plötzlich Geschrei und alle schauen in den Himmel. Die böse Hexe des Westens ist auf ihrem Besen unterwegs und schreibt mit schwarzem Rauch über den Himmel: Surrender, Dorothy! Und genau diese Szene wollte Margaret Hamilton nicht machen. Sie hatte keinen Bock darauf, nochmal verbrannt zu werden, also hat ihr Stunt-Double das übernommen. Der Besen wurde nämlich an Drähten aufgehängt und hinten war so ein Rohr dran, wo schwarzer Rauch rauskam. Das war natürlich zum Schutz für alle mit Asbest beschichtet. Das ist ja, wie wir jetzt wissen, total hitzedämmend. Das ging zwei Takes lang gut und dann ist es explodiert. Und auch das Stunt-Double ist dann mit schweren Verletzungen im Krankenhaus gelandet. Bei dieser Gruselnachricht im Himmel wollen Dorothy und die Gang jetzt ganz schnell zum Zauberer, aber sie werden von einer Wache aufgehalten, die gespielt wird von Frank Morgan. Das ist seine vierte Rolle in diesem Film. Er muss sie erstmal beim Zauberer anmelden. Und in großer Vorfreude, dass der Zauberer ihm bald Courage gibt, fängt der Löwe an zu singen und träumt davon, dass er irgendwann König des Waldes es ist. Dorothy, Zinnmann und die Vogelscheuche zerstören derweil vor Freude die Einrichtung des Schlosses und schmücken den Löwen mit einem Teppich als Umhang und einem zerschlagenen Blumentopf als Krone. Und ganz ehrlich, diese Szene könnte ein Grund gewesen sein, warum meine VHS-Kassette vom Film irgendwann kaputt war. Ich habe hier immer vorgespult. Das Getreller vom Löwen ist nicht ganz so schlimm wie das Getreller von Glinda, aber immer noch sehr quälend für meine Audioverarbeitungssynapsen. Working. Aber wie das so ist, man wird erwachsen, man lernt die Kunst und den Witz dahinter zu schätzen. Es ist mit Absicht übertrieben und mit ordentlich Vibrato getrellert. Das sollte so cringy sein. Und was ich schön finde, es gibt auf der Deluxe-Version des offiziellen Soundtracks zum Film eine alternative Version dieses Liedes, wo das letzte Wort King, diese finale Note, gar nicht von Bert Lahr, sondern von einer Opernsängerin gesungen wird, mit einer extrem hohen Stimme. Was das Ganze nochmal viel lustiger macht. Das ganze Gesinge bringt aber nichts. Die Wache kommt zurück und verkündet, sie sollen verschwinden. Der Zauberer will sie nicht sehen. Dorothy fängt an zu heulen. Sie ist doch extra den ganzen Weg hergekommen und ihre Tante Emmy wird wahrscheinlich sterben. Und das berührt den Wachmann so sehr, denn seine Tante heißt auch Emmy. Und ihm kommen die Tränen. Sie laufen aus seinen Augenbrauen über die Nase, seinen Bart entlang. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Ich kann mir vorstellen, dass hinter den Augenbrauen so ein Röhrchen versteckt war, wo dann Wasser rauskam. Und dann lässt er sie doch rein. Sie müssen einen langen, gruseligen Gang entlang gehen und kommen schließlich in einem Raum an, in dem selbstverständlich wieder Feuereffekte erscheinen, als wären kleine Atombomben gezündet worden. Roter Rauch steigt auf und das Gesicht des Zauberers von Oz erscheint. Nur sein Gesicht erscheint. Es ist riesengroß und wird an die Wand projiziert und er sieht ein bisschen aus wie so ein Alien aus der ersten Folge von Raumschiff Enterprise. Er hat einen gigantischen Schädel, der mit Venen durchzogen ist und er ist ganz grün, so wie alles in diesem Schloss. Wir haben einen schönen Kontrast von rotem Rauch und grünen Elementen in diesem Raum. Und der Zauberer beleidigt sie eigentlich nur nacheinander. Und ja, er wird ihre Wünsche erfüllen, wenn sie eine Probe bestehen. Sie sollen den Zauberbesen der Hexe besorgen, was eine Selbstmordaktion ist. Dem Löwen jagt er so große Angst ein, dass er davonläuft und aus dem Fenster springt. Das macht übrigens ein Stunt-Double, was auch ein Kostüm aus Löwenfell trägt. Das eine andere, was sie hatten. Harter Schnitt, nächste Szene. Kameraschwenk über knorrige, gruselig aussehende Bäume und einen Wegweiser. Verfluchter Wald, Schloss der Hexe, eine Meile, da lang. Ich würde umkehren, wenn ich du wär. Und dann sehen wir unsere Badass-Truppe dran vorbeispazieren. Der Löwe ist nach seinem Sprung aus dem Fenster nicht brutal am Boden des Zauberschlosses zersplättert. Der lebt noch. Er hat ein Insektennetz und einen altmodischen riesigen Insektenvernichter-Sprühapparat dabei. Der Zinnmann ist bewaffnet mit seiner Axt und einem riesen Schraubenschlüssel. Und die Vogelscheuche hat einfach eine fucking Knarre in der Hand. Der will die Hexe abschießen. Und Dorothy, naja, Dorothy hat ihre kleinen 16-jährigen Mädchenfäuste geballt. Obwohl eigentlich ist sie ja 10. Aber es sind auch tödliche Waffen, okay? Fake-Eulen und Fake-Geier mit rotleuchtenden Augen machen gruselige Vogelgeräusche. Für Kraniche hat's wohl nicht mehr gereicht. Und nun folgen eine ganze Reihe von Filmfehlern, Editierfehlern, sag ich mal, Anschlussfehler und sichtbare normale Kleidung. Eben war der Löwe noch mit Insektenspray und Netz bewaffnet. Aber nachdem sie die gruseligen Vögel angeguckt haben, hat er plötzlich nichts mehr in der Hand. Requisitenfehler, Kontinuitätsfehler. Da hat aber vom Prop-Department niemand was verkackt. Es war so gedacht. Pass auf. Die böse Hexe schickt, während unsere Gang im Wald ist, eine Armee von fliegenden Affen los, um Dorothy zu holen. Und die Hexe sagt zum Chef der Affen, dass er kein Problem haben wird, sie zu fangen. Ich habe ihnen ein kleines Insekt geschickt, das sie willig und schwach macht. Oh, was ist denn dieses Insekt? Ja, keine Ahnung. Es kommt nicht vor. Es wurde rausgeschnitten. Es gab eine Gesangseinlage mit Tanz in diesem Gruselwald namens The Jitterbug. Wortwörtlich übersetzt heißt das Zappelkäfer. Ist aber auch eine Bezeichnung für einen sehr ausgelassenen Swing-Tanzstil aus den 30er und 40er Jahren. Und in der gelöschten Szene geht's um einen Käfer, der alle zum Tanzen und Singen bringt. Mal wieder. Als hätten sie das nicht schon den ganzen Film über gemacht. Aber diesmal tun sie es ungewollt und sie können nicht aufhören zu tanzen und brechen vor Erschöpfung fast zusammen. Aus Zeitgründen wurde diese Szene rausgeschnitten und der Song hat vom Stil her auch nicht reingepasst, weil es zu modern war und zu fröhlich für diese gruselige Szenerie. Er ist aber auf dem offiziellen Soundtrack vom Film veröffentlicht worden. Filmmaterial von dieser Szene gibt es nicht mehr. Es ist alles ganz schlecht gelagert worden, aber auf YouTube findet man ein Home-Video von jemandem, der das Ganze behind the scenes gefilmt hat. Es ist super schlechte Qualität, aber es ist der Beweis, dass es diese Szene mal gab. Und ich nehme mal an, das Insektenspray vom Löwen kam da zum Einsatz, um den Zappelkäfer zu bekämpfen. Da die Szene rausgeschnitten wurde, sorgt das für diesen Kontinuitätsfehler des plötzlich verschwundenen Spraygeräts. Der Satz von der Hexe, dass sie das Insekt schickt, um sie schwach zu machen, ist aber noch im Film geblieben. Und dann gibt es noch einen Mini-Filmfehler. Der Zinnmann wird auch verhext und wird magisch energisch durch die Luft gewirbelt und als der Stuntman zu Boden fällt, verrutscht das Kostüm und man sieht darunter sein normales weißes T-Shirt. Kostümfehler. Die fliegenden Affen kommen jetzt an und zerfetzen die Vogelscheuche, verteilen sein ganzes Stroh über den Waldboden und dann entführen sie Dorothy und Toto. Die Affen wurden gespielt von ein paar kleinwüchsigen Darstellern von den Zwergen am Anfang und von Pferdejockeys, also generell recht kleinen und, was am wichtigsten war, leichten Menschen, denn sie mussten ja fliegen. Die Darsteller hatten so Flügelchen an den Rücken geschnallt und wurden dann an Drähten hin und her geschwungen und selbstverständlich, wie es sich für diesen Film voller Stunt-Up-Fuckery gehört, haben sie sich verletzt, die Drähte sind gerissen und sie sind mehrere Meter zu Boden gefallen. Ich hab gar nichts anderes erwartet. Während der Zinnmann versucht, die Vogelscheuche mit einem aufmunternden "Na, wollen wir sehen" wieder mit Stroh vollstopft, sind Dorothy und Toto im Schloss der bösen Hexe gefangen. Wie auch Miss Gulch packt die Hexe Toto in einen unverschlossenen Fahrradkorb und weist dem Affensoldaten an, ihn im Fluss zu ersaufen, wenn Dorothy nicht die magischen roten Schuhe hergibt. Fun Fact: Im Abspann vom Film steht, Pat Walsh spielt Nico. Und ich dachte, wer zum Affenarsch ist denn Nico? So heißt dieser Affe, der im Schloss bei der Hexe ist. Seine Flügel sind viel kleiner als die der anderen, weil sie abgeschnitten wurden, da kann er nicht wegfliegen. Er wird aber namentlich nie genannt. Er hat keinen Dialog. Er macht nur so Affengeräusche. Und das erste Mal, dass dieser Name im Film auftaucht, ist im Abspann, wenn der Film vorbei ist. Pat Walsh war aber bekannt dafür, Affen zu spielen. Er hat sich auf ihr Verhalten spezialisiert, hat extra Zoos dafür besucht, hat sich ein Fursuit gebastelt, ist im Zirkus aufgetreten, zusammen mit echten Affen. Daher war er irgendwie die erste Wahl für die Rolle. Und er ist der einzige kleinwüchsige Darsteller, der im Abspann zusammen mit den großen Stars genannt wurde. Und er steht sogar höher als Tante Emmy und Toto. Mhm. Und die fliegenden Affen haben eigentlich noch eine ganze Backstory. Sie sind Sklaven der Hexe und werden kontrolliert durch eine magische Kappe. Sie müssen alles tun, was der Träger dieser Kappe befiehlt. Und die sieht man auch ganz kurz im Film. Die Hexe hat sie einmal in der Hand, aber schmeißt sie dann weg. Und was die Kappe bewirkt und warum die Hexe jetzt überhaupt Affen hat, wird nie erklärt. Aber die Hexe will jetzt die Schuhe von Dorothy haben, verbrennt sich die Finger beim Versuch, die zu nehmen und folglich muss Dorothy sterben. Toto entkommt derweil schon wieder dem Fahrradkorb und hat sogar einen kleinen Stunt. Er rennt die ungesicherte Treppe ohne Treppengeländer runter und springt dann, um den grüngesichtigen Wachen des Schlosses zu entkommen, von einer sich schließenden Zugbrücke über einen Abgrund und landet auf Felsen, während er mit Lanzen beworfen wird. Terry, der Terrier alias Toto, hat übrigens all ihre Stunts selbst ausgeführt. Und es tut mir jetzt leid, das zu erwähnen. Auch sie hat sich am Set verletzt. Nicht bei der ungesicherten Treppe, nicht beim überm Abgrund springen, auch nicht nachdem Lanzen nach ihr geworfen wurden, sondern bei den Proben ist einer der Wachen auf ihre Pfote getreten. Und das so doll, dass sie gebrochen war. Der Hund ist für 2 Wochen ausgefallen, hat aber in dieser Zeit bei Judy Garland gelebt, die ihn dann sogar adoptieren wollte, aber der Tiertrainer hat sie nicht verkauft. Dorothy ist erleichtert, dass zumindest Toto entkommen ist, aber ihre eigene Zeit läuft ab. Das wird symbolisiert durch ein riesiges Stundenglas mit kleinen verdrehten Drachentieren verziert, das die Hexe aufstellt und in dem roter Sand langsam herunterrieselt, um anzuzeigen, wie lange sie noch zu leben hat. Wieder hat man hier einen sehr intensiven Kontrast aus rotem Sand und grüner Hexenhaut. Derweil rennt Toto zum Rest der Gang zurück und zeigt ihnen den Weg zum Schloss. Sie klettern die Klippen zum Hexenschloss nur mit Mühe hoch, der Zinnmann fällt beinahe runter und benutzt den Schwanz vom Löwen als Rettungsseil. Und dann gibt es folgenden Dialog. Ich hoffe, meine Kräfte halten es aus. Ich hoffe, dein Schwanz hält's aus. Das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Ich finde, es ist ein schöner Dialog. Beim Anblick vom Schloss fängt der Zinnmann direkt an zu heulen, weil er sich so um Dorothy sorgt. Der Löwe beschließt, er wird alle Wachen und die Hexe besiegen. Er hat zwar Schiss, aber für Dorothy riskiert er's. Und die Vogelscheuche möchte sich einen Plan überlegen, wie sie reinkommen. An dieser Stelle merkt man deutlich, alles, was sie sich vom Zauberer von Oz gewünscht haben, Herz, Courage und Verstand, haben sie dank ihrer Freundschaft zu Dorothy schon längst, merken das aber nicht. Sie werden, während sie sich einen Plan überlegen, jedoch von Wachen aufgespürt und überfallen. Macht aber gar nichts, voll der gute Zufall, sie können sie überwältigen und ziehen ihre Uniformen an, um sich damit ins Schloss zu schleichen. Mit der Axt haut der Zinnmann das Tor zu Dorothys Gefängnis auf, aber als sie alle zusammen fliehen wollen, fällt ihnen das Eingangstor des Hexenschlosses vor der Nase zu. Wachen umzingeln sie und die Hexe lacht wieder fiese und wedelt mit einer Hand mit dem Stundenglas herum und man denkt, wow, die Hexe hat richtig Muckis, das Teil ist doch riesengroß. Fun Fact! Diese Stundenglas-Requisite wurde mehrmals hergestellt für verschiedene Zwecke. Es gibt einmal eine funktionelle, schicke Version aus Kunstharz und dann noch eine nicht so detaillierte Version aus Holz und Pappmaché. Letztere ist übrigens bei einer Auktion von Heritage Auctions für fast eine $500.000 versteigert worden. Aber die war besonders leicht und damit konnte die Hexe dann easy herumwedeln und sie letztlich über ihren Kopf schweben, um damit schreiend nach Dorothy zu werfen. Sie trifft aber niemanden damit, das Ding zerschellt am Boden und geht selbstverständlich in Flammen auf. Ich habe nichts anderes erwartet, das ist ihr Ding. Das Feuer ist aber ganz klein. Sie hat es anscheinend nur für den dramatischen Effekt kaputt gemacht, aber leider somit die Sicht ihrer Wachen gehindert. Vogelscheuche nutzt den Moment, um mit Zinnmanns Axt die Befestigung eines Kerzenleuchters zu kappen und die Wachen damit zu erschlagen. Sie rennen ein bisschen im Schloss umher, aber irgendwann gibt's keinen Ausweg mehr. Sie werden endgültig umzingelt und die Hexe geht gackernd eine Treppe zu ihnen herunter. Und hier ist ein kleiner Filmfehler. Erstmal sind die Treppenstufen nicht genormt. Die sind total hoch. Man merkt richtig, was für Probleme die Margaret hat, da runter zu gehen. Sie wankt so ein bisschen zur Seite und muss sich an der Wand abstützen. Und die Hände und das Gesicht der Hexe sind zwar grün, aber in dem Moment, wo sie die Treppe runterstaxelt, sieht man ihre ungeschminkten, menschenhautfarbenen Beine. Da hat man beim Dreh wohl nicht damit gerechnet, dass das Kleid sich so hochknittert bei den merkwürdigen Treppenstufen und den Blick auf Margarets Unterschenkel freigibt. Filmfehler! Die Hexe verkündet, dass Dorothy jetzt dabei zusehen muss, wie ihre Freunde sterben, und kurzerhand zündet sie ihren eigenen Besen an einer Fackel an und setzt damit die Vogelscheuche in Brand. Ich nehme mal an, dass es nicht chronologisch gefilmt worden ist, weil die Margaret jetzt schon wieder in der Nähe von Feuer ist. Aber ganz zufällig steht direkt neben Dorothy ein Wassereimer, den sie sich schnappt und damit nicht nur ein bisschen die Vogelscheuche löscht, sondern das meiste vom Inhalt der Hexe voll in die Fresse klatscht. Diese fängt plötzlich an, wie am Spieß zu schreien. Ich gehe ein! Ich gehe ein! Ohne es zu wissen, hat Dorothy die Schwachstelle der Hexe entdeckt. Wasser bringt sie dazu, in sich zusammenzusacken und sich aufzulösen, bis nichts mehr übrig bleibt als ein rauchendes Häufchen mit Hexenhut. Wow! Warum jetzt ausgerechnet stinknormales Stinkewasser aus irgendeinem Stinkeimer, der hier rumsteht, sie unter furchtbaren Schmerzen schmelzen lässt, wird nicht erklärt. Zu keinem Zeitpunkt, auch nicht nachdem sie tot ist, wird irgendwo erwähnt, die Hexe ist übrigens wasserempfindlich. Im Buch wird das auch nicht explizit erklärt. Allgemeine Annahme ist, sie war so böse und alt, dass sie quasi nur noch aus Staub bestanden hat, sodass das Wasser dann die strukturelle Integrität ihres Körpers zerstört hat. Aha, okay. Ich erkläre mir das so. Sie ist wie ein Pokémon. Sie ist einfach Glumanda. Sie macht Rauchwolke, sie macht Flammenblitz. Der Angreifer erleidet dabei selber großen Schaden. Sie wirft mit dem Feuerball. Feuerattacken ist das Einzige, was sie richtig gut kann. Und Feuer-Pokémon sind sehr empfindlich gegen Wasserattacken. Dorothy setzt Wassereimer ein. Es ist sehr effektiv. Die Hexe erleidet 200% Schaden. Tod. Der Effekt der schmelzenden Hexe wurde im Film übrigens so erzielt, dass die Margaret sich schon wieder auf eine versteckte Falltür gestellt hat, wo sie dann runtergelassen wurde, wie auch bei ihrem feurigen Abgang im Zwergenland. Aber diesmal wurde unter ihr Kleid Trockeneis gelegt, um Rauchschwaden zu erzeugen. Und was ich sehr lustig finde, man hat ihr einen etwas zu großen Hexenhut aufgesetzt, der dann, je mehr sie sich windet und mit dem Kopf wackelt, ihr über die Stirn rutscht und ihren Kopf drin verschwinden lässt, damit es so aussieht, als wenn sie in ihrer Hexenkleidung dahinschrumpft. Dorothy ist ganz baff. Das ist jetzt schon die zweite Hexe, die sie aus Versehen umgebracht hat. Das wollte sie gar nicht. Aber Nico, der Affe, klatscht in die Hände und auch die Wachen sind total erleichtert und knien nieder. Hoch lebe Dorothy, die böse Hexe ist tot. Alle haben unter der Hexe gelitten und als Dank darf Dorothy jetzt den halb verbrannten Besen mit zum Zauberer von Oz nehmen. Eigentlich kam an dieser Stelle auch nochmal der Song Ding Dong the Witch is Dead, diesmal von den Wachen gesungen. Und die hätten sie eigentlich zu triumphaler Marschmusik wieder zum Zauberschloss eskortiert. Aber es wurde mal wieder aus Zeitgründen rausgeschnitten, der Song ist jedoch auf dem Soundtrack zu hören. Stattdessen stehen Dorothy und ihre Freunde ganz antiklimaktisch nach einer Überblende direkt vorm Zauberer von Oz. Doch der gibt nur mit geilen Pyro-Effekten an und muss erstmal drüber nachdenken, ob er ihnen wirklich hilft. Sie sollen morgen wiederkommen. Irgendwas stimmt hier nicht. Dorothy ist jetzt richtig sauer, weil er sein Versprechen nicht hält und Toto trottet derweilen von dann zu einem merkwürdigen Vorhang. Er zieht ihn zur Seite und wir sehen, der Zauberer von Oz ist gar nicht dieses riesige, schwebende Alien-Gesicht umgeben von Feuer und Rauch, sondern nur irgendein Typ mit DJ-Effektanlage. Beachtet nicht weiter den Mann hinter dem Vorhang, sagt er in sein Echo-Mikrofon, legt Hebel um und macht noch mehr Raucheffekte. Vorhang, hang, 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 jetzt geht's rund, Spaß, Spaß, Spaß. Aber Dorothy und Co. lassen sich nicht mehr zum Narren halten. Der Zauberer von Oz ist gar nicht echt. Das ist ein Betrüger und alles, was er macht, ist nur Humbug. Das ist irgendwie ein schönes Wort. Manche Wörter an diesem Film möchte ich in mein Vokabular aufnehmen. Willst du mich zum Narren halten? Das ist Humbug! Der Zauberer gibt zu, ja, es ist alles Humbug. Und er wird gespielt von Frank Morgan. Es ist seine fünfte und finale Rolle in diesem Film. Und er ist Professor Marvel, dem Ein-Mann-Zirkus aus Kansas, gar nicht unähnlich. Denn auch er kann gar nicht zaubern. Aber er ist sehr geskillt darin, Leute zu belabern und ihnen das zu erzählen, was sie hören wollen. Und das tut er jetzt auch und fängt an zu erklären, die Vogelscheuche hat doch schon längst Verstand. Alles, was ihr fehlt, ist ein Diplom. Wovon er aus irgendeinem Grund mehrere rumliegen hat, davon schenkt er ihm eins. Die Vogelscheuche zitiert direkt den Satz des Pythagoras, aber falsch. Dem Löwen verleiht er für seine Tapferkeit so einen riesigen Orden, den er aus irgendeinem Grabbelsack rausholt. Und der Zinnmann, der ja schon die ganze Zeit voller Herz, Schoko, Tränen geheult hat, bekommt als Geschenk eine kleine Plastikuhr in Herzform. Und man könnte meinen, oh, der Zauberer ist ja eigentlich voll der gute Charakter und er hat jetzt quasi die Moral der Geschichte zusammengefasst. Verstand und Courage und Herz, das steckt alles in uns. Man braucht keine Magie, um das zu finden. Man braucht nur Freundschaft. Aber er hat ihnen im Grunde nur Schrott geschenkt und davor hat er sie losgeschickt, um den Besen der Hexe zu holen, den er gar nicht braucht und wo sie beinahe alle ums Leben gekommen wären. In seinem ollen Grabbelsack ist leider kein Schrott-Placebo-Plastik-Furz-Kack-Geschenk für Dorothy drin. Aber keine Sorge, der Zauberer kommt auch ursprünglich aus Kansas. Er ist für einen Karneval Heißluftballon geflogen und wurde hier hingetrieben, aber jetzt ist es Zeit, nach Hause zurückzukehren und er bietet an, sie dort selber hinzubringen. Alles wird vorbereitet, der Ballon steht bereit, aber gerade als sie losfliegen wollen, ist Toto von einer Katze abgelenkt, die irgendeine Bewohnerin vom Zauberschloss random im Arm hält. Und Toto springt, wie er es nun mal gerne tut, aus dem Ballonkorb heraus. Dorothy rennt ihm hinterher, aber die Leinen vom Ballon sind schon gelöst. Er hebt ab und der Zauberer fliegt ohne sie weg. Dorothy ist am Boden zerstört. Jetzt kommt sie wohl nie nach Hause. Da erscheint plötzlich die pinke Bobbel von der guten Hexe des Nordens, Glinda. Zum Glück fängt sie nicht an zu singen, aber sie erklärt, auch Dorothy hatte schon die ganze Zeit, was sie sich gewünscht hat. Die Macht, nach Hause zu kommen, steckt in ihr, beziehungsweise an ihr. Es sind die roten Schuhe. Da muss sie nur dreimal die Hacken zusammenklappen und schon kann sie heim.
Was zum Arsch.
Die Vogelscheuche fragt zu Recht, was wir alle denken. Warum hast du ihr das nicht schon früher gesagt? Und dann sagt Glinda mit ihrer ständig so selbstgefällig scheißgrinsenden Fake-Fröhlichkeit. Oh, sie hätte mir nicht geglaubt. Sie musste selbst drauf kommen. Ja, ist sie ja nicht. Das Ende der Geschichte ist nah und sie ist die ganze Zeit nicht drauf gekommen, weil sie dir vertraut hat. Sie kommt jetzt drauf, weil du es endlich mal erklärst. Du dusselige Kuh, ich hasse dich. Ich glaube, meine Antipathie gegen die, in Anführungsstrichen, gute Hexe ist nicht nur ihrem Gesang, sondern auch dieser Szene verschuldet. Schon als Kind hat mich das so aufgeregt, dass die Dorothy nie gesagt hat, was Sache ist und dass all die Qualen, all die lebensbedrohlichen Situationen ja nur passiert sind, damit Dorothy mal was lernt. Und das sagt Glinda mit so einem zuckersüßen Lächeln, dass ich ihr gerne dreimal die roten Schuhe ins Gesicht hauen möchte. Ich hasse sie! Ey, nix gegen die Schauspielerin. Glinda wird gespielt von Billie Burke, habe ich noch gar nicht erwähnt. Die kann nichts fürs Drehbuch, aber oh Gott, ich hasse Glinda. Ich dachte, nach all den Jahren, jetzt wo ich den Film als erwachsene Person sehe, würde ich das ein bisschen rationaler betrachten. Aber nein, die Flamme des Hasses lodert mehr und heller denn je. Ich hasse sie so sehr. Und im Buch ist Glinda nicht so. Die weiß am Anfang genauso wenig wie Dorothy, aber hier im Film ist sie so ein manipulatives, allwissendes, beschissenes Miststück. Und dann muss Dorothy nochmal zusammenfassen, was sie jetzt eigentlich bei diesem Abenteuer gelernt hat. Und die Aussage ist quasi, wenn ich wieder mal Sehnsucht nach einer anderen Welt habe, dann werde ich nicht danach suchen. Wenn es nicht daheim ist, dann kann es nicht gefunden werden. Das ist die Moral, die sie gelernt hat. Sie wollte doch die ganze Zeit heim. Aber sie musste offenbar auch noch dazu lernen, dass Sehnsucht nach irgendwas anderem als zu Hause zu haben, falsch ist. Hab bloß keine Träume und keine Sehnsucht.
Was? Das ist scheiße. Dorothy verabschiedet sich ganz herzzerreißend von ihren Freunden, gibt Zinnmann einen Kuss auf die Wange, der weint schon wieder Schokotränchen. Dem Löwen gibt sie auch ein Küsschen auf die Wange und dann gibt sie der Vogelscheuche eine feste Umarmung und küsst ihn neben den Mund und sagt ihm,
ich glaube, du wirst mir am meisten fehlen.
Yo, hey, okay, Dorothy, deine anderen Freunde stehen direkt neben dir, die haben das gehört. Was soll das denn? Die haben genauso wie die Vogelscheuche ihr Leben für dich riskiert.
Wieso vermisst du ihn am meisten? Das ist irgendwie merkwürdig.
merkwürdig, sowas zu sagen.
Der Grund dafür ist, dass in einer früheren Version des Drehbuchs ein wenig angedeutet war, dass Dorothy und der Landarbeiter Hank schon in Kansas eine engere Bindung zueinander hatten. Und die Vogelscheuche, der ja nun mal vom gleichen Schauspieler gespielt wird, hat große Ähnlichkeit mit ihm. Hank war in der alten Version vom Drehbuch jünger und ein bisschen jugendlich. Der wollte auf eine Landwirtschaftsschule gehen und wünscht sich, dass Dorothy ihm schreibt. Also ganz unschuldig, das kann man sowohl freundschaftlich als auch romantisch deuten. Aber diese Szene wurde rausgestrichen und nie gedreht, und da Ray Bolger mit seinen 35 Jahren deutlich älter war als die 16-jährige Judy Garland, die ja eigentlich eine 10-jährige darstellt, war das vorne und hinten nicht in Ordnung. Aber dieser Abschlusssatz, du wirst mir am meisten fehlen, ist trotzdem in der finalen Version des Skripts geblieben. Jetzt ist es soweit. Jetzt kann Dorothy endlich nach Hause. Alles, was sie dafür tun muss, ist ihre roten Schuhe dreimal aneinander klacken und es ist nirgends besser als daheim zu sagen. Es ist nirgends besser als daheim, fängt sie an zu murmeln, und ein Wirbeleffekt entsteht um ihren Kopf, als würden wir ins Auge eines Sturms blicken. Wir sehen nochmal die Szene, wie ihr Haus durch die Luft schleudert und mit einem Krachen abstürzt. Schwarzblende. Dorothy wacht auf und ist in Sepiafarben. Sie murmelt, es ist nirgends besser als daheim. Tante Emmy sitzt neben ihr und packt ihren nassen Lappen auf die Stirn. Und plötzlich kommen alle Hauptfiguren ins Bild. Professor Marvel kommt am Fenster vorbei. Die Landarbeiter Hickory, Zeke und Hank knien sich vor ihr Bett. Und Dorothy merkt, hey, Moment mal, ich habe euch doch gerade noch gesehen. Ich war in einem zauberhaften Land und ihr wart auch alle da. Aber keiner glaubt ihr. Sie hat einfach nur verrücktes Zeug geträumt, weil ihr der Fensterrahmen so doll an den Kopf geknallt ist. The End. Ernsthaft? Das ist das Ende? Ja, es war alles nur ein Traum. So lässt man noch keine Geschichte aufhören. Das ist voll das beschissene Klischee-Ende, ja? Aber der Film ist ja von 1939. Damals war das vielleicht noch kein Klischee. Wahrscheinlich haben damals einige im Kino gesessen und gedacht, was? Sie wacht auf und es war alles nur ein Traum? Oh mein Gott, was ein Plot-Twist. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Wow! Ich habe viele Dinge noch nicht gesehen. Zum Beispiel Farbe. Ich fand dieses Ende als Kind relativ scheiße. Genau wie die Moral, die Dorothy von Glinda lernt. Dorothy freut sich zwar, dass sie wieder daheim ist, aber sie ist halt immer noch in dieser unfassbar tristen, schweinekackebraun eingetönten Sepia-Umgebung. Jegliche Buntheit und alle Freundschaften, die sie in der Zauberwelt geschlossen hat, sind nur eine Einbildung gewesen. Und ihr Hund Toto ist ja dank Miss Gulch auf gesetzlichen Beschluss des Sheriffs immer noch kurz davor amtlich anerkannt erschossen zu werden. Weswegen sie überhaupt weggelaufen ist und sich gewünscht hat, in einer anderen Welt zu sein. Das ist kein schönes Ende. Die Moral des Films ist, geh heim. Bleib daheim. Du träumst von einer besseren Welt? Falsch. Es ist nirgends besser als daheim. Im Buch ist es nicht so, da existieren die Landarbeiter und Professor Marvel gar nicht, um irgendwie als Fiebertraumerscheinung von Dorothys Unterbewusstsein in Märchenfiguren umgewandelt zu werden. Und das Land von Oz ist ein richtiger Ort, an den sie gereist ist. Für den Film hat man das aber verändert, denn man hat angenommen, das Publikum ist noch nicht ready für diese Art von Fantasy. Man war der Meinung, die Zuschauer sind zu anspruchsvoll. Die werden die Behauptung, dass dieses schöne Märchenland real existiert, nicht akzeptieren. Und ich denke mir so, Alter, ihr seid Filmemacher. Das ist euer Beruf, Leute, das akzeptieren zu lassen. Alles, was in dem Film passiert, existiert nicht real. Was? Das war alles nur ein Film? Judy Garland hat nur so getan? Dorothy ist gar nicht echt? Das ist ja Humbug. Trotz diesem blöden Ende, trotz Glinda, trotz all den furchtbaren Dingen, die den Schauspielern passiert sind, ist es immer noch ein wunderschöner Film voller Farbenfrohheit und Magie, mit für damalige Verhältnisse richtig guten, noch nie dagewesenen Effekten, tollen Make-up und Kostümen, ikonischen Songs, die ich zwar manchmal vorgespult habe, aber ey, Somewhere Over the Rainbow. Den gibt's mittlerweile in so vielen Varianten, da ist für jeden was dabei. Und ich hab die Version von Marusha gehört. So richtig geiler 90s Techno-Trash. Ich sag ja, blechernde Beats, damit kriegen sie mich. Und der Song repräsentiert irgendwie genau das Gegenteil von dem, was Dorothy im Film lernt. Die Sehnsucht nach einem Ort, an dem Probleme verschwinden und Träume wahr werden. Und ich wage mal zu behaupten, dass diese Hoffnung, die Welt könnte besser für einen sein, etwas Erstrebenswertes ist. Okay, also raus aus dem Fahrradkorb, Toto, und ab in die Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mit mir diese alte Kamelle nochmal zu betrachten. Und ich kann den Film irgendwie mehr wertschätzen, jetzt wo ich weiß, was alles spektakulär schiefgegangen ist. Mich wundert, dass niemand gestorben ist. Und ich wünsche euch nun frohe Tage. Irgendwelche Tage, zu welcher Zeit auch immer ihr diesen Podcast hört. Oder seht. Oder träumt. Es war alles nur ein Traum, sagt eure Telekadi. Piu! Dieser Podcast entsteht in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk und Radio Bremen im Auftrag von Funk.
Und hier sind Outtakes.
Schon mal vorweg ein kleiner Fun-Fact über den Schnee. Es war furchterregend. Furchterregender. Oh Gott, ist das Schnee? Sie war auch ein großer Fan von dem Buch, aber sie gehörte quasi einem anderen Studio. 20th Cent Fox. 20th Century Fox. Krieg das niemals hin. Aber sie gehörte quasi einem anderen Studio. Das Problem war, die Judy hatte mit ihren 60 Jahren. Ich meine 16.
Hallo, komm mit, Toto. Ich bin 10.
Wo ein Typ sich in eine Frau mit exzentrischer Familie verliebt, die einen Rasener. Die einen Rasen als Haustier hat. Das ist unser Rasen. Jeder Grashalm hat einen Namen.
Fei, fei,
ich kann das gar nicht nachmachen.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas.
Xenia.
Alper.
Lenny.
Und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses wie stichten wir jetzt
raus? Eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.